Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, heute eine kleine Ansammlung von Anekdoten und Trends. Hintergrund ist, naja, ich habe immer wieder viele meldungsspannende Nachrichtenentwicklungen, wo ich denke, ja, kann man mal erwähnen, aber in einem Podcast eine Folge nur über dieses Thema, vielleicht ein bisschen zu langatmig, vielleicht ein Ticken zu langweilig. Und jetzt habe ich wieder so einen Themenblock, den ich heute mal abarbeiten möchte mit drei Trends, die, glaube ich, nicht so bekannt sind, aber recht interessant und aufschlussreich über das, was so in China passiert, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Ich sage gleich, das sind schon mehr als Randerscheinungen. Ja, das sind letztendlich Trends, die den Massenkonsum prägen, teils milliardenschwere Märkte, sagen viel über die Gesellschaft aus, über Klasse, Konsum, sagen musste, aber es ist nicht so, dass man aus jedem sofort eine große Investment-Story stricken kann. Aber ich sage schon immer, wie ich es einordnen würde, rein wirtschaftlich. Fangen wir mit dem ersten an, was wahrscheinlich nicht so erstmal bekannt ist, und das ist die Meng-Culture. Meng ist ein chinesisches Wort. Ich hau das Schriftzeichen in die Beschreibung, wer es sich anschauen möchte. Und Meng heißt sowas wie zwar niedlich, aber schon noch ein bisschen mehr. Also sowas wie emotional harmlos, weich, ungefährlich. Und das sehen wir ja bei verschiedenen sozusagen Produktlinien. Also klar, man will jetzt erstmal sowas wie Plüschtiere vermuten, süße Maskottchen, aber es geht auch um eine gewisse Ästhetik. Ja, das kann sein bei meinem Baby, wie ich die Sachen kaufe, aber nicht nur für Kinder, sondern auch für mich. Es kann sein, dass ich eben Mode, Luxus anders definiere. Und letztendlich ist es so eine, ich würde sagen, Reaktion auf eine Gesellschaft, die schon auch im Dauerstress ist, dass ich mir im Prinzip bewusst Sachen raussuche, die sozusagen niedlich wirken, aber eigentlich auch so ein emotionaler Safe Space sind, ja. Also das ist kein sozusagen keine Selbstironie, sondern das wird schon ehrlich genommen. Im Prinzip eine ja psychologische Selbstregulation, wenn man so möchte. Und in China ist das etwas, was wir beobachten können, ja. Es gibt so ein bisschen eine Parallele, habt ihr vielleicht jetzt schon direkt dran gedacht. Und zwar eigentlich das Niedliche haben ja in Asien andere erfunden. Das sind eindeutig die Japaner. Und dort habe ich ja einmal diesen Shinto-Glaube. Das ist eher so ein bisschen, dass alle Gegenstände irgendwo eine Seele haben. Ja? Also eine kulturelle Grundlage für viele Sachen, die wir auch gesehen haben, Pokémon und so weiter. Und dann das Konzept Kawaii. Und das ist eigentlich ein kulturelles Phänomen, was es schon seit den 1970ern gibt. Und das ist so ein bisschen in allem verankert, was mit Kunst, Mode, Alltag, Design zu tun hat und verkörpert auch so eine gewisse Unschuld, Kindlichkeit. Und das, würde ich sagen, ist eigentlich, also Meng am ehesten vergleichbar mit diesem Kawaii-Konzept aus Japan, etwas, was wir dort sehen. Übrigens, Japan hat ja einen großen Einfluss, kulturell auf den Westen natürlich auch. Ja, ich habe auch Pokémon-Karten gesammelt früher und ich habe neulich sogar im Keller, als ich mal in Deutschland war, mein altes Pokémon-Sammelkartenalbum rausgeholt. Ich würde sogar sagen, das müsste ein bisschen was wert sein. Also, da haben wir Einfluss. Natürlich auch in Asien sehen wir immer wieder, dass die Japaner viele Trends prägen. Und übrigens, wo man wirklich auch das extrem sieht, ist in Taiwan. Also die Chinesen haben mich auch immer wieder gefragt, Erik, wie ist denn Taiwan so, wenn ich mal in Taiwan war? Also die fragen jetzt nicht, Erik, glaubst du, Taiwan ist China? Das steht nicht zur Debatte, aber die sind neugierig, weil viele Chinesen waren nie dort und sage ich, naja, es ist schon ein Unterschied, also kulturell sehr viele Ähnlichkeiten. Also wenn ich zum Beispiel auf sowas wie ja, Küche gehe, Sprache sowieso, Verhaltensweisen sehr, 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 sehr nah an China dran eigentlich am Ende. Wahrscheinlich auch immer mehr, und das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass China Taiwan annektieren will, sondern weil einfach, glaube ich, die Globalisierung ja viele, gerade gleiche Bevölkerungsgruppen anpassen. Also auch jemand in China, der in meinem Alter ist, hat mit einem aus Deutschland relativ viel Ähnlichkeit mittlerweile verglichen zu einer Phase von 50 Jahren. Ich wandere gerade ein bisschen ab, aber ich glaube, ich kriege die Kurve wieder. Und ja, in Taiwan sieht man diesen Niedlichkeitsfaktor extrem, weil sie natürlich stärker japanisch geprägt sind aufgrund der Historie. Ja. Da habe ich zum Beispiel überall diese Spielautomaten immer noch, also ein bisschen nostalgisch, ja, oder dass alles so verniedlicht wird, dass ja gefühlt jeder zweite Mofa-Fahrer mit irgendeinem süßen Helm mit zwei Ohren oder so unterwegs ist. Solche Kleinigkeiten, ja. Und das sehen wir jetzt in China wieder ein bisschen stärker. oder ein bisschen oder vielleicht erstmalig so in dieser Stärke. Ja, das ist so der erste Trend, also Monk Culture, sagen wir mal, Konsum als emotionales Beruhigungsmittel. Nummer zwei knüpft daran so ein bisschen an und das sind Sammlerspielzeuge und Blindboxes. Blindbox heißt nicht, dass die Box blind ist, sondern das, was drin ist, ist nicht bekannt. Ja? Das sozusagen prägendste Produkt sind sicherlich die Labubus von Popmart, was ja selbst bis nach Deutschland hohe Wellen geschlagen hat. Und ja, ich sage jetzt Spielzeug, aber natürlich für viele ist es überhaupt kein Spielzeug, sondern auch dort wieder Emotionen drin. Und das Interessante ist ja, dass dort auch Erwachsene viel Zeit und Geld rein investieren. Das ist kein Phänomen, was jetzt irgendwie im Kindergarten entstanden ist. Auch ein Unterschied zu den Pokémon-Karten. Ich glaube, die haben damals auch meistens nur, nein, es waren keine jungen Erwachsenen, es waren Kinder und jüngere Generationen gesammelt. Aber jetzt dieses Sammlerspielzeuge speziell ist ja noch was ganz anderes. Woran liegt das? Also auch dort ist es sicherlich so, dass das verschieden interpretiert werden muss. Aber in China würde ich sagen, ist es vor allem, dass das Sammeln so ein bisschen die klassische Aufstiegslogik ersetzt. Für viele ist Wohnen schwer erreichbar. Also Wohnen muss jeder irgendwo, ich meine damit Wohnen kaufen, sich so einrichten, wie man das vielleicht möchte, so im Leben stehen, wie man vielleicht möchte. Karriere ist unsicher, der soziale Status vielleicht sehr volatil. Und Sammeln ist jetzt etwas, was wieder so ein bisschen ja, überschaubarer ist, abschließbar, also bezahlbar, kontrollierbar und damit vielen vielleicht wieder mehr einen Sinn gibt, den sie eher erreichen können. Gleichzeitig, ich glaube, eine Zeit lang hat es eher so der Luxus für viele erledigt, ist etwas, was sich eben fast jeder leisten kann. Wir wissen auch, so ein iPhone war lange Zeit so ein Ding. Viele Leute in China haben einfach das iPhone gewollt, weil sie wussten, das können sie bezahlen. Die Louis-Tasche schon nicht mehr. iPhone teuer, aber das geht noch so. Und jetzt hat man nochmal andere Möglichkeiten. Natürlich fließen ja auch in Summe hohe Gelder rein. Ja, das ist ja kein günstiges Hobby, wenn man es richtig macht, glaube ich. Und natürlich kommen gerade bei den Blindboxes ja auch noch andere Sachen mit rein. Ich habe trotzdem einen Knappheitseffekt, obwohl es eigentlich eine Commodity, was ein Commodity aller Weltsprodukt ist erstmal und rein vom sozusagen von der Quantität erstmal fast unbegrenzt ungefähr, aber halt bestimmte Objekte sind ja selten, ja. Dann habe ich den Überraschungseffekt und natürlich auch wieder Community-Effekt. Ich mache das ja nicht alleine daheim und freue mir dann Wolf in meiner Bude, sondern ich kann das teilen, ich kann mich austauschen. Und das ist natürlich ja auch enorm wichtig. Ist sogar teilweise, würde ich sagen, stärker als bei gewissen Luxus- oder Elektronikartikeln, die ja, ja, wie soll ich das sagen, generischer sind oder wo ich das gar nicht so habe, wo ich mich jetzt nicht ewig drüber austausche, die muss ich zwar zeigen, aber da habe ich gar nicht so unbedingt diesen Community-Gedanken. Ja. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass der Wert durch den Nutzen, ja, eigentlich entsteht er nicht durch den Nutzen, sondern durch die Bedeutung innerhalb der Gruppe, so muss man sagen. Ja, wirklich Nutzen hat es ja eigentlich nicht, also rein so von dem Sammeleffekt. Uninteressant ist ja, das noch abschließend zu dem Trend, dass wir hier eigentlich ja weglaufen von dem Online-Phänomen. Dass man ja sagt, ja, Spielzeuge sozusagen, gerade bei den Kindern sagt man, ja, die wollen das ja gar nicht mehr, die wollen ein Tablet und Ruhe ist. Und hier hat man ja eigentlich auch eine gegenläufige, sozusagen, Richtung, wobei das natürlich auch ein Stück weit digitalisiert wird, beim Einkauf, bei irgendwelchen QR-Codes, aber rein, das Objekt ist ja wirklich auch physisch dann vorhanden. Der dritte Trend ist sehr aktuell. Ich weiß nicht, ob man hier von einem ganz großen, dauerhaften Trend sprechen kann, aber er war auch so der Anlass für diese Episode. Also das war jetzt das dritte und habe ich gesagt, jetzt habe ich genug, jetzt kann ich eine raushauen, das alles reinhauen. Und das ist ugly but cute, also hässlich, aber süß. Hier habe ich im Prinzip eine bewusste Abkehr von Perfektion, also das, was man anstrebt normalerweise, ja, Selbstoptimierung, finanziell das Maximum erreichen in der Gesellschaft, Status und so weiter, was ich eingangs gesagt habe. Und jetzt gibt es dort eben auch einen Trend, der in die andere Richtung läuft. Es gibt irgendwelche schiefe Holzfiguren, die plötzlich populär werden, absichtlich misslungene Designs. Und warum ich jetzt, ja, genau heute dieses Thema aufgreife, Das neueste ist ein weinendes Pferd. Dort wurde eigentlich ein Produktionsfehler begangen in Iwu. Iwu müsst ihr nicht kennen, auch das kenne ich eigentlich nur, schon ein, zwei Mal gehört. Liegt in der Provinz Zhejiang, dort wo auch Hangzhou und so weiter liegt, also produktionsstark, technologisch stark. Und das ist sowas wie die Welthauptstadt von Kleinwaren. Die haben ja diese ganzen Clusterstädte, die einmachen. Meistens so in Fujian und Zhejiang, das sind so die Provinzen. Eine ganze Stadt macht, ich übertreibe jetzt mal, Schnürsenkel, die andere macht irgendwelche Pipetten und die dritte macht eben solche Kleinwaren. Und dort hat angeblich, so zumindest die Legende, muss man schon was sagen, ein Fabrikmitarbeiter versehentlich das Maul eines roten Plüschpferdes verkehrt herum genäht. Und aus einem fröhlichen Grinsen wurde so ein trauriger Schmollmund. Aber das hat irgendwie die Runde gemacht und viele Internetnutzer haben dann Kommentar abgegeben und gesagt, wo kriege ich diese fehlerhafte Version her? So, und das ist jetzt ein Beispiel, was besonders viral ging. Aber auch hier gibt es verschiedene Parallelen und Trends, die alle in dieselbe Richtung gehen. Und zurück zum Labubu, die sind ja auch jetzt nicht so schön, oder? Also da hat man ja gesagt, eigentlich auch klassischer Fall von ugly but cute. Und was wir hier sehen ist, was ich eigentlich schon so ein bisschen gesagt habe, es ist Antiperfektionismus, ein sozusagen Gegenentwurf zum Gesellschaftsmodell, das viele anstreben. Hässlich heißt hier auch nicht unbedingt hässlich, sondern auch ein Stück weit ehrlich, verletzlich, menschlich. Und viele junge Chinesen erkennen sich darin so ein bisschen wieder, die sagen, ich bin nicht perfekt, aber ich existiere eben trotzdem und ich werde auch gewisse Vorgaben oder Ziele nie erreichen. Trotzdem erlaube ich mir eben, das Leben zu genießen, ist auch etwas, was momentan in China viel diskutiert wird. Arbeitskultur und sozusagen weg ein Stück weit von dieser absoluten Malocha-Mentalität, die in China ja trotzdem immer noch sehr, sehr stark vertreten ist und sicherlich auch zu Zeiten extreme Ausmaße angenommen hat. Ja. Also, interessant, das mal so zu beobachten, diese Trends, die eigentlich als sehr schräg und erstmal nicht nachvollziehbar gelten, vor allem auch bei einem Land wie China, wo man ja sagt, China hat immer versucht, besonders ja glanzvolle, luxuriöse Produkte anzusammeln. Jetzt sehen wir hier, dass eigentlich die sozusagen rein finanzielle, luxuriöse Komponente anscheinend immer mehr so Hintergrund tritt. Aber natürlich muss man auch sehen, auch hier stecken große Märkte, Industrien dran. Ich weiß nicht, was es fährt mit dem falschen Mund, jetzt kostet, aber klar ist auch natürlich, dass sowas auch von dann Marken gespielt wird. Wenn man jetzt hier investieren will, dann würde ich jetzt nicht sagen, man sollte aus diesen einzelnen Trends sozusagen die Story kreieren und sagen, wie kann ich jetzt in Hässlichkeit investieren oder in was Niedliches. Aber ich denke, wir sollten einfach im Hinterkopf behalten, dass China anders konsumiert und die Konzerne, die das adressieren, werden auch erfolgreich sein. Und das, was wir jetzt heute hier hatten, was ich jetzt hier erwähnt habe, die drei Trends, die kannst du in ganz vielen Bereichen finden. Also nehmen wir mal die Labubus. Popmart ist ja die Firma, die sind ja sogar börsennotiert hinten dran. Ist sicherlich ein Unternehmen, was ich jetzt nicht abschreiben würde, aber die haben natürlich mit diesem einen Produkt extrem stark gepunktet. Dass die nochmal wiederkommen, die haben ja auch verschiedene Produktlinien, verschiedene Merchandise-Artikel. Dass die nochmal wiederkommen, ist schon denkbar. So stark weiß man nicht. Das Sammlerspielzeug-Segment ist auf jeden Fall ein langfristiger Trend. Labubu ist sicherlich ein Hype. Es gibt auch andere Unternehmen, Miniso, da bin ich übrigens investiert, eigentlich eher so ein Einzelhändler mit auch Kosmetik, Schreibwaren. Aber auch die haben eben auf diesen Spielzeug dran gesetzt. Natürlich wurde der jetzt bei mir nicht so gehypt oder hatte nicht so einen Erfolg, muss man sagen. Ist aber schon was Interessantes, dort reinzugehen. Aber du wirst auch sehen, dass sowas sich immer wieder in anderen Bereichen spiegelt. Der Tourismus, auch dort wichtig, dass ich eben Einzelerlebnisse kreiere, die nicht nur perfekt sind. Nicht jeder will dann nur noch in irgendein perfekt geschniegeltes Ressort und dort eine Woche den sozusagen reibungsfreiesten Urlaub seines Lebens verbringen. Nein, die wollen Erlebnisse, ja, Und das Ganze kann ich in verschiedene Ebenen spannen. Auch beim Luxus habe ich ja gesagt, was ist denn Luxus? Luxus ist für viele dann eben nicht mehr unbedingt vielleicht das goldene Amulett, sondern die Monk Culture sagt ja eher, ich brauche was emotional Beruhigendes, Ästhetik. Apple hat es im Prinzip ja schon vor Jahren gemacht, ist bis heute deswegen, da bin ich mir auch sicher, sehr, sehr beliebt. Ich habe übrigens vor kurzem ein Buch über Minimalismus gelesen von einem japanischen Autor, ich weiß den Namen nicht, kann ich unter die Podcast-Beschreibung hauen. Und der hat gesagt, Apple hat eigentlich den Minimalismus nach Japan zurückgebracht. Japan ist ja das minimalistische Land. Und wir sehen aber, dass natürlich China, auch wenn ich jetzt zurückgehe, viele Jahre ja auch schon immer eigentlich ein Land war von seiner Kultur, von seiner Prägung, Kalligrafie und so weiter, was auch eine gewisse Ästhetik hat. Also auch dort habe ich sogar noch die historische Komponente drin, ja. Und deswegen sehen, Marken müssen auch schon darauf setzen. Natürlich, wie passt jetzt das erste Meng, Ästhetik, beruhigend mit dem hässlichen und niedlichen zusammen, ja. In erster Linie gar nicht, in zweiter Linie auch nicht. Aber das heißt einfach, ich muss mich als Marke oder als Produkt möglicherweise auch richtig platzieren und sagen, was bespiele ich? Es kann sein, wer irgendwo in der Mitte ist und nichts davon mehr drin hat, in gewissen Bereichen, dass der ein Problem kriegt. Das ist einfach wichtig, dass man sowas im Hinterkopf ein bisschen behält und dass man weiß, es ist immer wichtiger sozusagen, auch die Chinesen emotional anders abzuholen, identitätsstiftender, gemeinschaftlicher zu denken. Ja? Also das heute einfach mal drei Trends. Hoffe, das war auch interessant für dich. Geht auch wirklich darum, einfach China ein bisschen zu verstehen. Auch für mich sind viele von diesen Sachen, gerade wenn ich sie dann so recherchiere, ja irgendwie neu. Man hat alles schon mal mitbekommen, alles schon mal gesehen. Aber vieles, ja, ist auch sehr kurzfristig. Man ist ein bisschen länger. Und deshalb immer wieder interessant, sowas hier aufzugreifen. Und dann auch mal ein bisschen in dem Kontext zu sehen, Ostasien mit anderen Ländern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Xian.